Herzlich willkommen bei Wem gehört die Stadt? Der Podcast von Chemnitz Nazifrei. Genau der Podcast, den Chemnitz verdient.
Nach unserer Folge zum Schauspielhaus haben wir uns dazu entschieden, noch eine zusätzliche Folge aufzunehmen, um mit euch auf die Hintergründe zu schauen. In dieser Folge geht es um das, was oft als freiwillige Leistungen abgetan wird, aber in Wahrheit das Rückgrat dieser Stadt bildet. Um soziale Arbeit, um kulturelle Bildung, Räume für Begegnung, Unterstützung und kreative Entfaltung. In Chemnitz stehen genau diese Bereiche gerade auf der Streichliste. Während Haushaltsdebatten geführt werden, verschwinden Projekte. Es geht um die Jugendhilfe, um Kulturprojekte, um soziale Initiativen. Kurz, es geht um Menschen, die täglich an dem arbeiten, was diese Stadt zusammenhält. Was genau hat es mit den Haushaltskürzungen auf sich? Was ist schon sicher und was wird noch befürchtet? Zusätzlich möchten wir auch noch zwei Perspektiven abbilden. Von Projekten, die aus erster Hand von den Kürzungen betroffen sind. Zuerst sprechen wir mit einer Kulturschaffenden aus Chemnitz, die unter anderem im Weltecho aktiv ist und sich im Kulturbeirat engagiert. Sie erzählt uns, wie Kürzungen die Kulturszene treffen und was das über das politische Klima dieser Stadt verrät. Danach geht es um das Projekt Agiwa. Hier werden mit Kindern und Jugendlichen Orte zum Lernen, Lesen, Diskutieren und sich Ausprobieren geschaffen. Auch dieses Projekt ist durch die geplanten Kürzungen akut gefährdet. Zwei Gespräche, zwei Stimmen und eine gemeinsame Frage. Was bleibt von einer Stadt übrig, wenn an ihrer Substanz gespart wird?
Kultur gilt oft als Beiwerk, als etwas, das man kürzen kann, wenn es finanziell eng wird. Aber was heißt das für die Menschen, die Kultur in dieser Stadt möglich machen? Wir sprechen jetzt mit Julia. Sie ist im Weltecho aktiv und engagiert sich im Chemnitzer Kulturbeirat. Hallo Julia.
Hallo.
Magst du dich einmal kurz selber vorstellen? Wer bist du? Was machst du hier in Chemnitz?
Ja, voll gerne. Also ich bin Julia. Du hast es ja ganz gut schon vorgestellt. Ich arbeite im Weltecho. Gerade bin ich in Elternzeit, deswegen habe ich ein bisschen Zeit, viel über Dinge nachzudenken. Ich bin nebenbei auch im Kulturbeirat für die Sparte Jugendkultur als Vertreterin. Und ja, bin gebürtige Chemnitzerin und probiere mich natürlich, also habe natürlich irgendwie eine sehr intensive Perspektive auf Kultur, weil ich ja auch schon immer Kulturarbeit in Chemnitz mache. Und dementsprechend bin ich gerade sehr aufgeregt in diesem Jahr.
Verständlich. Du bist hier im Weltecho, wir sitzen gerade im Weltecho im Innenhof und im Kulturbeirat aktiv. Was bedeuten dann die Kürzungen auf städtischer Ebene genau für euch konkret, für das Weltecho, für die Menschen, die von dir vertreten werden im Kulturbeirat?
Ja, für sowohl als auch ist es für uns sehr eklatant, gerade jetzt die Kürzungen im Kulturhauptstadtsjahr. Wir als Weltecho haben eine extrem hohe Kürzung bekommen und wir sind natürlich einfach abhängig von der institutionellen Förderung. Für uns hier bedeutet das eigentlich, dass wir entweder eine Sparte weglassen müssen. Also wir sind ein Kulturzentrum, ne? Wir haben ein Kino, was wir betreiben, wir haben einen Club, wo wir Party- und Konzertbetrieb haben, wir probieren aber auch Lesungen und Panels zu veranstalten, aber auch irgendwie Freiraum zu geben, um sich hier irgendwie zu beteiligen und Dinge zu tun. Und jetzt bedeutet das für uns auf jeden Fall, dass wir eine Sparte uns nicht mehr leisten können. Also wir probieren alle Angebote relativ niedrigschwellig stattfinden zu lassen. Das heißt, der Eintritt ist so, dass man den möglichst noch gut bezahlen kann. Und ja, das ist natürlich so, dass wir uns das dann jetzt erstmal nicht mehr leisten können. Wir müssen auf jeden Fall auch beim Personal kürzen. Dass wir jetzt gerade so überleben können, liegt vor allem daran, dass halt unser Geschäftsführer jetzt gerade sehr lang krank ist schon und deswegen ausfällt und ich in Elternzeit bin und wir uns quasi zwei Personalstellen gerade sparen. Aber eigentlich werden die nicht mehr finanzierbar. Und das ist halt auch genau das Feedback, was ich als Kulturbeirätin bekomme. Es wird einfach überall gerade gespart, vor allem aber, also am krassesten halt einfach in Kultur und in der Jugend. Und das lässt mich irgendwie so verzweifelt zurück, weil ich mir denke, das ist halt genau, sind diese zukunftsträchtigen Zweige in dieser Stadt. Also wir wissen, glaube ich, alle, dass Kultur mehr ist als nur ein nettes Beiwerk, wie du das ja schon in der Ankündigung irgendwie gesagt hast. Kultur ist halt, glaube ich, ein Bereich, der extrem Einfluss auf Gesellschaftsentwicklung haben kann. Und Jugend und Soziales, das ist halt unsere Zukunft, die Zukunft der Stadt. Und ich glaube, wenn wir anfangen, dort zu kürzen oder als erstes dort zu kürzen, dann haben wir irgendwie was nicht verstanden.
Hast du konkrete Beispiele, die durch die Kürzungen in der Stadt jetzt schon verloren gegangen sind?
Ja, also es gibt ja zum Beispiel das Inspire auf dem Brühl, Inspire Kids auf dem Brühl. Die haben ein Jugendangebot, Kinder- und Jugendangebot gemacht. Die haben schon bereits geschlossen, jetzt seit Juni. Agiwa und Compati machen zeitweise zu. Ja, es gibt, glaube ich, relativ viele, die jetzt mit ihren Stunden reduziert werden oder wo Personal weggekürzt wird. Und es Also es fragen sich natürlich viele, welche Konsequenzen müssen sie jetzt ziehen? Und das macht ja vor allem extrem was mit der Stimmung. Ne? Wir sind im Kulturhauptstadtsjahr und ich glaube, gerade wir als KulturakteurInnen haben gedacht, jetzt ist das Jahr, in dem wir irgendwie besonders aufblühen können. Wir werden besonders gefördert oder man hat sich zumindest besonders viel Programm ausgedacht, um halt die ganzen BesucherInnen auch abzuholen. Und jetzt wird genau in diesem Jahr der Rotstift angesetzt. Das macht natürlich auch was extrem was mit der Motivation. Ja, vor allem in einem Bereich, der eh schon nicht besonders gewertschätzt wird.
Wenn euch das zu Campati und den sozialen Akteuren, die unter Kürzungen leiden, interessiert, haben wir dazu in derselben Folge, die ihr gerade hört, ein anderes Interview geführt. Aber um bei uns zu bleiben, wie reagiert die Chemnitzer Kulturszene auf eben diese Kürzungen, auf vielleicht auf diesen Motivationsverlust oder diesen Wertschätzungsverlust schon eher durch die Stadt? Gibt es da schon Widerstand, Ideen? Ist der Zusammenhalt das, was man sich bei der Situation so wünscht?
Also wir vernetzen uns natürlich auch jetzt wieder verstärkt. Es gibt Vernetzungstreffen, die vom Netzwerk für Jugend- und Kulturarbeit initiiert werden. Das nächste ist am 16.07. Ja. Genau, um da halt zu gucken, welche Methoden können wir jetzt ansetzen und wie können wir jetzt handeln. Wir haben natürlich irgendwie die Erfahrung gemacht, dass wenn wir demonstrieren oder Briefe schreiben oder irgendwie gemeinsam aufrufen, dass das anscheinend nicht ausreicht, weil wir sagen ja schon seit Jahren, dass wir zu wenig Geld bekommen. Und ja, jetzt ist, glaube ich, gerade so ein bisschen das Maß voll bei uns allen, sodass wir gesagt haben, wir müssen auf jeden Fall, es muss auf jeden Fall eine andere Dimension haben, unser Protest. Wir haben, ja, ich glaube, alle gesehen, dass See the Closed ein guter Anfang war. Also das Schauspielhaus zu besetzen, war einfach ein gutes Wachrütteln auch der ja, städtischen Politik. Aber es hat halt auf gar keinen Fall ausgereicht. So, es war halt ein Protest, der toleriert wurde, aber jetzt keine Konsequenzen nach sich gezogen hat. Und das geht halt nicht so, weil ja, ich glaube, jetzt in dem Jahr halten es vielleicht viele noch aus, aber dann wird es echt grausam, wie es in 26 aussieht, wenn wir jetzt quasi unsere ganzen eigenen KulturakteurInnen komplett zerstören.
Du siehst also auch eine fallende Gefahr in der Zukunft, wenn die Förderungen weg, die Kürzungen so durchgezogen werden, dass wir
Absolut.
hier irgendwann in einer kulturellen Wüste leben.
Ja, also total. Auf der einen Seite fallen extrem viele KulturakteurInnen weg und das sind ja auch die, die eigentlich dazu geführt haben, dass wir diesen Kulturhauptstadttitel bekommen haben. Das finde ich ist ein richtig verrücktes Zeichen. Also ich glaube nicht, dass es so ein Kulturhauptstadtjahr enden sollte, damit, dass wir die eigenen Träger, die uns dahin geführt haben, ruinieren. Und abgesehen davon, dass wir dann einfach ein viel kleineres kulturelles Angebot haben, was ja nicht bei der Subkultur aufhört, ne? Also auch die städtische Kultur, die Museen sollen noch öfter schließen, auch die werden wieder geringer finanziert. Das geht ja bei den Schauspielern genauso oder Schauspielerinnen genauso weiter. Also es betrifft halt die Kultur in all ihrer Breite und wir wissen ja alle, dass Kultur einfach wirklich für Gesellschaftsprozesse extrem wichtig ist. So. Und wenn wir die Kultur abschaffen, dann fangen wir, glaube ich, auch an, unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt abzuschaffen und Demokratisierungsprozesse ja, runterzuschrauben. Und ich glaube, dass eine Stadt wie Chemnitz, in der wir eh damit zu kämpfen haben, dass rechte Parteien und Kräfte wie die AfD oder ProChemnitz immer mehr an Zulauf gewinnen, dass die auf jeden Fall nicht dort den Rotstift ansetzen sollte.
Vielen Dank. Ich habe gar nicht mehr, gar keine Fragen mehr übrig. Daher kommen wir so gerne zum Schluss. Was wünschst du dir von Stadtpolitik, aber auch von den Menschen hier? Was wünscht ihr euch?
Ich glaube, ich würde mir ein bisschen mehr von unserer Stadtgesellschaft, ein bisschen mehr Engagement von unserer Stadtgesellschaft wünschen. Wir alle konsumieren ja Kultur und für uns alle ist es total wichtig. Und umso wichtiger ist es, dass auch alle jetzt irgendwie den Mund aufmachen und ja, ein Alarmzeichen setzen und nicht erst, wenn es uns nicht mehr gibt, weil wenn die Menschen gekündigt sind und sich neue Jobs suchen oder in andere Städte gezogen sind, dann ist es zu spät. So, wir müssen halt jetzt die Strukturen erhalten und dann nicht erst aufwachen, wenn die Strukturen nicht mehr da sind. Und ich wünsche mir von der Politik ein wirklich transparentes ein transparenter Umgang mit uns und ein partizipativer Umgang mit uns Trägern, aber auch mit uns als Beirat. Es war dieses Jahr ja extrem krass, dass wir als Kulturbeirat keine Stimme hatten zu den Förderungen oder den Fördersummen, weil wir einfach alle aufgrund von unserer eigenen Befangenheit ausgeschlossen wurden, was halt wirklich nicht rechtens war. Und ja, da wünsche ich mir auf jeden Fall eine Reflexion dessen und dann natürlich ein offener, ehrlicher Austausch, eine Beteiligung von uns KulturakteurInnen im Legacy-Prozess wäre, glaube ich, auch notwendig, weil wir sind ja am Ende auch die, die das dann austragen müssen. Und ja, vielleicht manchmal ein bisschen Vertrauen darauf, dass die Kulturträger, die es hier schon immer gibt, auch Expertise haben und das nicht alles nur aus Spaß machen.
Vielen Dank dir für das schöne Gespräch, für die Einblicke, die du uns bieten konntest. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, bei uns im Podcast aufzutreten.
Danke euch für das Interesse.
In unserer letzten Folge zur Besetzung des Schauspielhauses stand eine Sache immer wieder im Vordergrund: die Kürzungen bei Kultur und im Sozialen. Deswegen möchten wir hier versuchen, euch einen kurzen Überblick über diese zu geben. Der aktuelle Doppelhaushalt des Freistaats Sachsen ist geprägt von monatelangen Auseinandersetzungen. Besonders im Sozial- und Kulturbereich standen massive Kürzungen im Raum, die existenzielle Folgen für Projekte, Träger und Beschäftigte gehabt hätten. Schon mit der Vorstellung des Haushaltsentwurfs im Frühjahr 2025 wurde klar, die Staatsregierung aus CDU und SPD plant drastische Einsparungen. Unter anderem 38 Millionen Euro weniger für die Kulturförderung. Besonders gefährdet die freie Szene, Kulturprojekte im ländlichen Raum und die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen, bei der teils bis zu 45% weniger Programmmittel eingeplant waren. Dass es am Ende nicht ganz so schlimm kam, ist nicht der Regierung, sondern den langen Verhandlungen mit der Opposition zu verdanken. Als Minderheitsregierung brauchten CDU und SPD die Stimmen von Grünen und Linken, um den Haushalt am 26. Juni beschließen zu können. In zähen Aushandlungen wurden einige besonders harte Einschnitte abgefedert, insbesondere im sozialen Bereich. Dennoch bleiben spürbare Kürzungen bestehen. So verliert zum Beispiel die Kulturstiftung des Freistaats Sachsen allein 2025 rund 1,7 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig bleibt in vielen Einrichtungen Unsicherheit bestehen, weil die Übergangszeit mit der vorläufigen Haushaltsführung für Projektträger lähmend war. In dieser Zeit standen teilweise bis zu 30% weniger Mittel zur Verfügung. Neue Vorhaben durften nicht begonnen werden. Für viele bedeutete das monatelange Hängepartie, prekäre Beschäftigung und Angst vor dem Jobverlust. Was auf Landesebene schon problematisch ist, trifft Städte wie Chemnitz mit voller Wucht. Eine Stadt, die ohnehin mit extrem angespannten Finanzen kämpft und die nach wie vor mit einer aktiven Haushaltssperre leben muss. Die Chemnitzer Haushaltssituation ist dramatisch. Bereits im Januar 2025 wurde eine Haushaltssperre verhängt, weil das prognostizierte Defizit von rund 60 Millionen Euro aus dem Ruder zu laufen drohte. Die Landesdirektion genehmigte den Haushalt nur unter der Auflage, dass der Sparkurs weitergeführt wird. Mit der klaren Botschaft: sparen, koste es, was es wolle. Die Ursachen der Schieflage sind komplex: steigende Sozial- und Jugendhilfekosten, die Auswirkungen der Inflation, Nachwirkungen der Pandemie, stagnierende Einnahmen, Investitionsstaus. Doch die Konsequenzen sind eindeutig. In Chemnitz bedeutet Sparen einen unmittelbaren Angriff auf soziale Teilhabe und kulturelles Leben. Besonders fatal: gespart wird an den Orten, an denen gesellschaftlicher Zusammenhalt entsteht, bei Projekten der Jugendhilfe, der kulturellen Bildung, in Museen, Bibliotheken und Treffpunkten. Während das Henri van der Velde Museum und das Carl Schmidt-Rottluff Haus ab 2026 nur noch 3 Tage die Woche öffnen, verlieren Mitarbeitende dort Teile ihres Lohns und der Museumsshop sowie die Cafeteria ihre Einnahmen. Auch im Bereich der freien Szene wurde gekürzt, wenn auch nicht ganz so hart wie befürchtet. Die zunächst geplante Kürzung um 800.000 Euro wurde auf rund 340.000 Euro reduziert. Doch auch das ist ein spürbarer Rückgang, der wichtige kulturelle Strukturen trifft, und das mitten im Jahr der Kulturhauptstadt. In vielen anderen Bereichen sieht es nicht besser aus. Das Bürgerbudget der Chemnitzer Bürgerplattform wurde massiv gekürzt. Diese haben nur noch rund 600.000 Euro statt 1,8 Millionen Euro zur Verfügung. Gebühren für die Volkshochschule und die Stadtbibliothek steigen. Die Instandhaltung von Schulen und Kitas wurde um 2,3 Millionen Euro gekürzt und stellt so einen Teil des 14,7 Millionen Euro Sparpakets dar, welches aus der Haushaltssperre folgt. Besonders alarmierend ist die Situation in der Jugendhilfe. Hier wurde pauschal bei allen Projekten um 5% gekürzt, unabhängig davon, wie wichtig, wirksam oder notwendig sie sind. Und all das ist erst der Anfang.
Da sowohl der Bundes- als auch der Landeshaushalt noch viele Unsicherheiten mit sich bringen, ist realistischerweise davon auszugehen, dass weitere Kürzungen auf die Stadt Chemnitz zukommen. Dass Kultur- und Sozialprojekte Jahr für Jahr um ihre Existenz bangen müssen, ist ein politischer Skandal. Denn es geht nicht um Luxus, sondern um Grundlagen demokratischen Miteinanders, gesellschaftlicher Teilhabe und kultureller Bildung. Statt langfristige Perspektiven zu schaffen, werden selbst im Jahr der europäischen Kulturhauptstadt in Chemnitz Räume geschlossen, Öffnungszeiten eingeschränkt und soziale Arbeit beschnitten. Ein fatales Signal an all jene, die sich täglich für die Entwicklung dieser Stadt einsetzen.
Auch soziale Projekte sind von den Kürzungen betroffen. Wir sprechen jetzt mit zwei Menschen aus dem Team von Lesezeichen, einem Projekt von Agiwa. Dort bekommen Jugendliche Raum, um zu lesen, zu schreiben, sich auszutauschen. Und auch dieses Angebot steht nun auf der Kippe. Hi, ihr beiden. Stellt euch bitte kurz vor und auch das Projekt Lesezeichen. Worum geht es denn dabei?
Okay, ich bin Nadine Steinhäuser. Ich leite das Projekt Lesezeichen. Wir sind ein Team von 4 Personen und ja, wie gesagt, unsere Schwerpunkte sind ein Deutsch- und Orientierungskurs für Kinder und Jugendliche, die neu in Chemnitz sind oder neu in Deutschland beziehungsweise und noch auf den Schulplatz warten oder für die die normale Beschulung nicht das Richtige ist und die zwischenzeitlich eine andere Lösung brauchen. Wir vermitteln auch Schülerbildungspatenschaften mit ehrenamtlichen Paten. Das ist so eine längerfristig angedachte Begleitung auf dem Bildungsweg. Also nicht nur zusammen lernen und Hausaufgaben machen, was natürlich schön ist, aber die sollen natürlich auch ein bisschen Zeit verbringen und den Integrationsprozess auch unterstützen und die Freude an Chemnitz und am Umfeld ein bisschen mit wecken. Hausaufgabenhilfe bieten wir zusätzlich auch noch an. Ganz regelmäßig ist offenes Angebot, da kann jeder kommen mit den Aufgaben, die er halt hat und sich helfen lassen. Auch wieder unterstützt ganz sehr von ehrenamtlichen Personen. Und wir bereiten auch ganz gerne die ganze Familie auf die Einschulung oder auf den Wechsel in die Schule vor, weil auch bei den Eltern oft noch Defizite bestehen, also Wissenslücken oder so Dinge organisatorisch einfach noch nicht ganz klar sind. Und da ist es auch unsere Aufgabe, da ein bisschen zu informieren, ein bisschen zu unterstützen.
Willst du dich noch kurz vorstellen?
Mein Name ist Silvia Heidenreich. Ich arbeite auch bei Agiwa e.V. mit Station Sozial- und Jugendarbeit.
Okay, dankeschön.
Hallo, kurze Unterbrechung. Silvia hat sich an dieser Stelle nur sehr kurz vorgestellt und wir haben eine zweite Aufnahme gemacht, wo sie auch ihren Arbeitsbereich nochmal kurz beschreibt. Leider gibt es technische Probleme mit dieser zweiten Aufnahme, das heißt, wir können sie nicht verwenden. Trotzdem wollen wir aber, dass die Beschreibung von diesem Arbeitsplatz mit im Podcast ist und deswegen werde ich das kurz zusammenfassen. Und zwar ist Silvia im Bereich interkulturelles Lernen bei Agiwa e.V. aktiv und dieser Bereich richtet sich an alle Chemnitzer Kinder, Jugendlichen und auch jungen Erwachsenen, die Interesse an den Themen Diskriminierung, Rassismus, politische Bildung und auch globales Lernen haben und die sich eben auf kreative Weise darüber informieren wollen. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Ja, was würde denn passieren, wenn eure Arbeit wegfallen würde? Ganz konkret, was passiert dann mit den Jugendlichen, die ihr gerade betreut? Und ja.
Genau, also wir hatten ja schon eine Schließzeit, das heißt, da war das Projekt oder mehrere Projekte geschlossen und die Kinder und Jugendlichen konnten dann nicht kommen, wurden nicht betreut, konnten keine Hausaufgabenhilfe bekommen, keinen Unterricht, kein Deutsch lernen, aber auch Freizeitangebote konnten einfach nicht stattfinden. Und dann hängen die Jugendlichen einfach in der Luft, sind zu Hause am Handy. Genau.
Ja. Wann hattet ihr denn die Schließzeit? Wollt ihr da kurz was zu sagen? Oder ihr habt jetzt gerade die Schließzeit erwähnt, deswegen.
Ja, die Schließzeit war eine Woche im Mai. Das wurde ganz kurzfristig beschlossen. Eigentlich gab es schon relativ zeitig vorher mal im Netzwerk so eine Idee, das gemeinsam zu machen. Vielleicht eine gemeinsame Woche oder so, die dann auch mal so richtig trifft, die dann auch so richtig ein Signal gibt, gerade für die Stadt. Wir haben als Verein den Anfang gemacht, weil wir gemerkt haben, bei dem, was wir alles einsparen müssen, reicht uns nicht eine Woche in dem Jahr zu schließen. Also Projekt Lesezeichen ist bei 2 bis 3 Wochen, die eingespart werden müssten, wo also das Gehalt der Mitarbeitenden also freiwillig flöten geht. Muss man so sagen. Und deswegen haben wir einfach schon gemeinsam als drei Jugendamtsprojekte des AGUA e.V. entschieden, unsere Schließzeit einfach schon mal zu beginnen und eine Woche im Mai geschlossen.
Also werden noch weitere Wochen folgen für euer Projekt?
Auf jeden Fall noch weitere Wochen folgen. Also wir haben uns dann gedacht, vielleicht im Herbst noch mal eine und möglicherweise dann auch noch mal Richtung November, Dezember. Das wird sich dann zeigen. Aber die Bescheide sind ja jetzt auch endgültig. Also die 5% Kürzung ist endgültig. Die Vorläufigkeit ist aufgehoben. Und es wird sich jetzt erstmal nichts mehr dran ändern. Davon müssen wir ausgehen und können jetzt unsere weiteren Schritte planen. Alles natürlich gut unterstützt mit Öffentlichkeitsarbeit und unsere Schüler und Kids helfen da auch tatkräftig mit.
Ja, ihr habt jetzt schon so ein bisschen erzählt, wie ihr von den Kürzungen betroffen seid. Ihr hattet gerade noch zwei andere Projekte erwähnt, auch von AGUA, die auch betroffen sind. Was genau ist da noch?
Genau, also, das ist einmal der Jugendclub Pavion, der in unserer Trägerschaft ist. Der sitzt auf der Markersdorfer Straße, also draußen Heckertgebiet, Heldersdorf. Und ein außerschulisches Jugendprojekt Interkulturelles Lernen, die sozusagen das Thema Rassismus, Diskriminierung, globales Lernen als Thema haben und dort mit Jugendlichen in der Freizeit außerschulisch Aktivitäten machen, Workshops, Ausstellungen, Freizeitaktivitäten.
Okay.
Genau, und die sind genauso betroffen wie das Lesezeichen.
Also die müssen auch für einige Wochen schließen,
genau.
Dann?
Ja, haben wir auch schon gemacht. Genau, Nadine gerade gesagt hat, in dieser gemeinsamen Woche.
Ja. Und wie geht ihr im Team damit um mit den Schließungen? Also genau, wie handhabt ihr das?
Also vielleicht als Gedanke vorher, wir haben uns ja auch überlegt, ist das für die Mitarbeiter so eine Schließung, so ein freiwilliger Verzicht auf das Gehalt für eine Woche, ist das überhaupt angemessen? Macht da jeder so mit und aus welchen Motiven heraus macht jeder so mit? Wir haben im Verein als Vorstand auch entschieden und uns untereinander ausgetauscht, dass wir eine faire Bezahlung auf jeden Fall aufrechterhalten müssen. Wir wollten nicht mit unserem Stundenkontingent runtergehen, weil man dann auch nicht weiß, ob wir dann das Kontingent, das ursprüngliche, wieder im nächsten Jahr nutzen können. Andererseits wollten wir auch nicht die Löhne einfrieren, irgendwie untertariflich bezahlen und haben uns entschieden, den Tarif, so wie er beschlossen ist, wir bezahlen nach SUE, VÖD, SUE, den Tarif beizubehalten. Das heißt natürlich eine große Einbuße dann mit den 5% weniger. Aber dann waren auch die Mitarbeitenden soweit gesichert und aufgefangen, dass sie gesagt haben, faire Bezahlung haben wir trotzdem. Und dann kriegt eben die Stadt, leider auch die Jugendlichen, weniger Leistung für weniger Geld.
Genau, also die Mitarbeiter haben das eigentlich alle unterstützt. Natürlich geht das nur bis zu einem gewissen so Punkt, wenn man ja so selber feste Ausgaben hat und dann auch vielleicht mit seinem Gehalt plant. Im Moment sind die meisten noch motiviert. Aber natürlich kann es auch zu Kündigungen kommen, wenn man dann sagt, wenn ich 3 Wochen kein Gehalt habe, 4 Wochen, vielleicht auch eine 5. Woche, dass man dann sagt, das kann ich nicht mehr mittragen. Da ist auch an meiner Motivation und der Wertschätzung, die natürlich übers Gehalt auch ein Stück weit kommt, nicht nur über die Rückmeldung der Jugendlichen. Ja, es ist dann so ein Stück weit mit der Motivation schwierig.
Ja, und jetzt gerade steht ihr als Verein noch geschlossen dahinter und genau, aber wenn ihr länger schließen müsstet, dann hat es natürlich auch personelle Auswirkungen, verständlicherweise. Was müsste denn passieren, damit eure Arbeit weitergehen kann?
Ja, also eine 100, also nicht 100% Förderung, aber eine Förderung der beantragten Gelder, die über das Jugendamt ja beantragt sind. Das wäre natürlich hilfreich, um das Angebot, so wie es ursprünglich gedacht ist, im aufrechtzuerhalten.
Ja, was auch wichtig wäre, dass auch alle betroffenen Organisationen und die Mitarbeitenden und alle, selbst auch die Zielgruppen, geschlossen auftreten und zeigen, wie wichtig das eben ist und wo dann auch die Mängel liegen, wenn das nicht passiert, wenn diese Projekte nicht umgesetzt werden können, wenn Einrichtungen schließen müssen oder irgendwelche Angebote wegfallen, selbst wenn es nur ein Nachmittagsangebot ist. Aber für manchen ist das eine regelmäßige Beschäftigung oder ein Ansprechpartner einfach nur zu haben, ne, für seine Anliegen. Das ist Bindung, das ist Zuverlässigkeit von unserer Seite. Und das ist weniger gegeben, wenn wir einfach sagen müssen, ja, ihr kommt jetzt mal übernächste Woche wieder, nächste Woche ist einfach mal zu.
Ja, dann hängen die Kinder auch in der Luft einfach.
Richtig, also es geht halt alles zu Lasten der Kinder und Jugendlichen jetzt in unserem Fall. Und das ist eigentlich das Traurigste. Das tut am meisten weh, dass wir natürlich unsere Ziele durchsetzen wollen. Wir haben unseren Anspruch, aber gleichzeitig müssen wir auch aufpassen, dass wir, was das Finanzielle betrifft, da uns durchsetzen und laut sind und stark sind und unbequem sind. Aber am Ende, ja, die Jugendlichen leiden als erstes erstmal drunter. Und was mir auch ganz sehr am Herzen liegt, ist das Ehrenamt. Und da merke ich dieses Jahr auch furchtbare Einbußen. Also wir bekommen unsere Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche, für den ganzen Verein, von einem anderen Förderer, schon seit Jahren. Und dieses Jahr sind wir wirklich bei der Hälfte der Förderung und müssen damit jetzt, wie es aussieht, wahrscheinlich für das gesamte Jahr auskommen. Und da ist dann selbst ein kleiner Obolus für die Ehrenamtlichen, das ist dann einfach nicht mehr so drin. Also es sind jetzt noch 19 Euro, die jemand ehrenamtlich im Monat maximal bekommen kann. Und das schäme mich manchmal schon fast dafür, das den Personen zu sagen oder denen das zu übergeben. Du hast jetzt ein halbes Jahr mitgemacht, hier, bitteschön. Es ist ja für manche einfach auch nur das Ticket oder mancher Pate sagt vielleicht, ich würde gerne mal mit den Kindern Eis essen gehen oder kann ich mal ins Museum gehen, aber das ist dann halt über das auch nicht so richtig drin. Das ist sehr traurig.
Wie genau sieht die Arbeit von den Ehrenamtlichen aus? Also was, du hast gerade schon ein bisschen angedeutet, was machen die Ehrenamtlichen bei euch?
Bei uns im Projekt, also wie gesagt, die Hausaufgabenhilfe wird maßgeblich von Ehrenamtlichen unterstützt. Und das würden wir alleine nicht schaffen, weil wenn zum Beispiel 10 Kinder zu uns kommen und jedes ist aus einer anderen Klassenstufe, hat Hausaufgaben in einem anderen Fach. Man muss sowieso schon immer jonglieren zwischen mehreren Personen, aber eine Kollegin oder ein Kollege alleine würde das nicht hinkriegen. Deshalb ist es immer gut, mehrere Ehrenamtliche zur gleichen Zeit auch da zu haben, die mit unterschiedlichen Stärken auch kommen, den Schülern helfen können. Einer hat vielleicht was drauf in Mathe und das könnte ich nicht erklären. Mathe, weiß ich nicht, 10. Klasse, habe ich schon manchmal Schwachpunkte. Aber jeder hat so seine Talente und kann da gut einwirken. Andererseits, wir haben auch ehrenamtliche Paten, also darauf sind wir angewiesen, sonst würde dieses ganze Patenschaftsprojekt ja auch nicht funktionieren. Wir sind darauf angewiesen, dass die Paten sich freiwillig und mehrere Stunden in der Woche eigentlich mit den Kindern beschäftigen. Und so ist es angedacht. Manche Familien nutzen das auch sehr, sehr stark. Also es sind dann wirklich bis zu 4, 5 Stunden. Das kann jemand auf Dauer auch ohne eine Entschädigung oder ohne eine Anerkennung vielleicht nicht unbedingt machen. Es gibt viele, die sagen, ich mache es ja nicht fürs Geld. Auf der anderen Seite, ich würde ungern jemanden die ganze Zeit und so eine intensive und wichtige Arbeit wie in diesem Jugendbereich ohne eine Aufwandsentschädigung zu zahlen, ungern jemanden so einsetzen wollen.
Ja, ich verstehe, dass man sich da mit 19 Euro als Danke für dein Engagement, wenn man sich 4, 5 Stunden die Woche für 19 Euro im Monat engagiert, auch wenn man es nicht fürs Geld macht, dann ja, ist das schon komisch.
Es ist dann nur noch ein Hohn eigentlich.
Ja, danke euch. Ich habe jetzt gerade keine weitere Frage. Habt ihr noch was ihr gerne... ja, was ich nicht gefragt habe, was ihr aber gerne noch sagen wollt, was ihr noch loswerden wollt, was euch noch wichtig ist.
Also ich würde ergänzen, dass wir ja nicht nur versuchen, am Personal zu sparen, sondern dass man natürlich auch noch andere Posten hat, wo man schon auch schaut oder bereit ist einzusparen. Aber das wäre dann zum Beispiel Sachkosten, wo man dann sagt, man kauft sich halt keine neuen Geräte oder keine neuen Materialien. Und dann die Jugendlichen sich auch ein bisschen... ja, verarscht vorkommen, wenn man dann so ein altes Laptop da hinstellt und sagt, komm, wir machen jetzt mal was mit Medien. Das ist einfach dann nicht zeitgemäß. Also natürlich wird daran gespart, also nicht nur an den Personalkosten. Man versucht auch nachhaltig zu sein und eben Materialien lange zu nutzen. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo man sich vielleicht Neues anschaffen müsste und eben da auch die Gelder zu wenig sind. Und um Jugendliche da auch mitzunehmen und zeitgemäße Angebote zu machen, ist es eben da gerade auch nochmal schwierig, wenn man auch dort sparen muss.
Ja, und unser Deutsch- und Orientierungskurs ist ja, wie gesagt, nicht nur ein Deutschkurs, sondern soll auch Orientierung bieten. Das bedeutet auch, dass wir in der Stadt immer mal unterwegs sind. Also ein bis zweimal im Monat versuchen wir auch andere Angebote mit einzubinden und gucken uns halt auch mal einen anderen Jugendclub an oder wollen mal ins Museum gehen oder selbst auch mal Eislaufen oder so. Also man zeigt ja auch auf, wo sich Jugendliche sinnvoll in ihrer Freizeit aufhalten können. Was gibt es denn so in Chemnitz? Was ist denn schön? Was kann man denn in dem Alter so machen? Das ist auch ein Aspekt der Orientierung und darauf sind wir angewiesen, dass wir da Angebote machen können. Aber es geht halt nicht alles kostenlos, ne? Und immer nur basteln und wir gehen mal mit dem Fußball auf den nächsten Bolzplatz, ist dann irgendwann auch langweilig.
Ja, es kostet halt leider alles Geld und ja, das ist vielleicht ein guter Abschluss für das Gespräch. Vielen Dank euch. Und ja, vielen Dank euch vor allem auch für eure Arbeit mit den Jugendlichen. Wir wünschen euch noch alles Gute für das Projekt und ja, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Das war Wem gehört die Stadt? Der Podcast von Chemnitz, für Chemnitz und gegen Chemnitz. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein.